Sein Leitwort hieß Magis, mehr. Wie kann man Jesus jeweils mehr dienen, mehr nachfolgen, mehr lieben? Die Entscheidung fällt am Kreuz. In seinem Exerzitienbüchlein schreibt der heilige Ignatius von Loyola: Christus, unseren Herrn, sich gegenwärtig und am Kreuz hängend vorstellen und ein Gespräch halten, wie er denn als Schöpfer dazu kam, sich zum Menschen zu machen und vom ewigen Leben zum zeitlichen Tod niederzusteigen und so für meine Sünden zu sterben, dann den Blick auf mich selber richten und betrachten, was ich für Christus getan habe, was ich für Christus tue, was ich für Christus tun soll. Wer sich diesem Gespräch hier und heute stellt, der ändert sich. Nachdem ihn Ignatius das Licht von oben für immer versehrt hatte, glühte sein Herz. Aber dieses Glühen war, da es sich am Kreuz entsündet hatte, stets weltzugewandt. Nüchternheit und Ekstase gingen bei ihm in eins. So fand er schließlich Gott in allen Dingen. In der Zeit, da Spanien zur Weltmacht aufsteigt, da Christoph Kolumbus Amerika entdeckt, wird Ignatius 1491 auf Schloss Loyola geboren. Die Familie gehört zum alten baskischen Adel. Ignatius ist das jüngste von 11 Geschwistern. Ursprünglich von seiner Familie für den geistlichen Stand bestimmt, verliert sich diese Ausrichtung beim Heranwachsenden. Das Weltleben, und das meint eine vielversprechende Karriere am königlichen Hof, gewinnt Oberhand. Ignatius ist der elegante Höfling, der gleichermaßen den Frauen, dem Glücksspiel und dem Soldatenleben zugekehrt ist. Die jüngste Schwester des Kaisers, so vermutet die Forschung, ist seine Herzensdame. Die galanten Liebesabenteuer und Waffenhändel der Ritterromane entzünden seine Fantasie. Er ist ein Freund von Kleiderprunk und Wohlleben. Er nährte, wie er selbst Jahrzehnte später im Bericht des Pilgers gesteht, ein starkes, aber eitles Verlangen, sich Ruhm zu erwerben. Die Franzosen belagern Pamplona, die Hauptstadt Navarras. Obgleich die Stadt bereits dem Feind die Tore geöffnet hat, lehnt Ignatius die kampflose Übergabe ab und spornt seine Kameraden an, die Zitadelle der Stadt zu verteidigen. Der Angriff des Feindes beginnt, die Beschießung dauert 6 Stunden. Eine Kanonenkugel zerschmettert das rechte Bein Ignatius unterhalb des Knies. Das andere Bein wird gleichfalls schwer verletzt. Die Verteidiger der Zitadelle ergeben sich. Es ist der Pfingstmontag des Jahres 1521. Ignatius wird 2 Wochen lang medizinisch versorgt, dann wird er in einem qualvollen Marsch durchs Gebirge in sein Heimatschloss Loyola zurückgebracht. Er will gesund werden, auf jeden Fall. Ärzte und Chirurgen werden berufen und versuchen ihr Bestes. Aber es kommt anders. Die Knochen des rechten Beines sind falsch zusammengewachsen. Auf Wunsch Ignatius wird das Bein daraufhin erneut gebrochen, eine weitere Operation durchgeführt. Die Schmerzen sind unerträglich, aber der Kranke wehrt ab, als man ihn festbinden will. Sein Befinden verschlechtert sich. Am Johannistag empfängt er die Sterbesakramente. Am Tag von Peter und Paul erklären ihn die Ärzte für verloren. Es sei denn, bis Mitternacht tritt eine Wendung ein. Und die Wendung tritt ein. Es pflegte der Kranke eine besondere Andacht zum heiligen Petrus, und so gefiel es unserem Herrn, dass gerade um Mitternacht sein Befinden sich zu bessern begann, so heißt es in der Autobiografie. Aber seine Hoffnung auf vollständige Gesundung wird enttäuscht. Das Bein ist verkürzt, ein hässlicher Knochenhöcker steht hervor. Ignatius ist entsetzt. Er befiehlt, dass der Höcker abgesägt wird, hofft er doch, einen knappen, glänzenden Stiefel tragen zu können, wie es damals in Gebrauch war. Er erträgt schweigend auch diese grässliche Operation, aber er wird Zeit seines Lebens sich nicht gut auf dem Bein aufrecht halten können. In den Wochen seines Krankenlagers wird ihm die Zeit lang. Er verlangt nach Ritterromanen, dass sich aber solche in dem einsamen Schloss nicht befinden, muss er Vorlieb nehmen mit frommen Büchern, die ihm seine Schwägerin bringt. Erst widerwillig, dann zunehmend erstaunt und gefesselt, beginnt er die Lektüre, und die Gnade erreicht sein Herz. Unaufdringlich, unwiderstehlich, unaufhaltsam. Im Leben Christi und der Heiligen dämmert ihm ein neues ritterliches Ideal auf. das Soldatentum Christi. Und während seine Seele innerlich kämpft zwischen den alteingesessenen Wünschen nach weltlicher Ehre einerseits und neu aufscheinender christlicher Hingabe andererseits, während sein großmütiges, nach edlem Einsatzverlangen des Herz hin und her gerissen wird zwischen Bewährung in höfischem Weltdingen und unbedingtem Minnedienst für Gott, wird ihm eine maßgebliche Erfahrung geschenkt. Wenn er sich mit weltlichen Gedanken befasste, hatte er zwar großen Gefallen daran, wenn er aber dann müde geworden davon abließ, fand er sich wie ausgetrocknet und missgestimmt. Wenn er jedoch daran dachte, barfuß nach Jerusalem zu gehen und sich nur von wilden Kräutern zu nähren und alle anderen Kasteiungen auf sich zu nehmen, die er bei den Heiligen las, dann empfand er nicht bloß Trost, solange er sich in solchen Gedanken erging, sondern er blieb zufrieden und froh, auch nachdem er von ihnen abgelassen hatte. Und allmählich kam er dazu, den Unterschied zwischen den Geistern zu erkennen, dem Geist des Teufels und dem Geist Gottes. Und das war die erste Überlegung, die er über göttliche Dinge anstellte. Die Seelenwende ist geschehen, und eines Nachts, als ihm die Jungfrau Maria erscheint, das Kind im Arme haltend, ist der Kampf für immer entschieden. Er bereut die Sünden der Vergangenheit. Maria wird fortan die Herrin seines Herzens. Mit strömendem Dank kniet er vor dem Bild der Schmerzensmutter in der Hauskapelle zu Jolola. Sein Weg steht nun fest. Er will aufbrechen und Buße tun. In dem von allen Basken hochverehrten Heiligtum der Madonna von Aranzazu legt er das Gelübde ewiger Keuschheit ab. Bei seinem ehemaligen Dienstherrn, dem Herzog von Najera, lässt er sich den restlichen Sold auszahlen, begleicht seine Schulden und lässt für den Rest des Geldes ein beschädigtes Marienbild wiederherstellen. Daraufhin entlässt er seine Diener, besteigt ein Maultier und bricht im Frühling des Jahres 1522 zum berühmten Felsenheiligtum Montserrat auf. Das Maultier vermacht er dem Kloster, seine reichen, vornehmen Gewänder gibt er im Abenddunkel einem Bettler, er selbst zieht ein Pilgergewand aus Sackleinwand an, das er am Fuße des Berges erstanden hat. Nach dreitägiger Vorbereitung legt er seine Lebensbeichte ab. Seine Waffenrüstung, Schwert und Dolch lässt er als Weihegeschenke bei der schwarzen Madonna vom Montserrat. Die Nacht vor dem Festtag der Verkündigung Marias verbringt er in der Schar der Pilger, kniend, betend, wachend und empfängt mit flammender Liebe den Leib des Herrn, der von nun an sein Dienstherr auf ewig ist. Ignatius nennt sich jetzt der Pilger. Er büßt, er betet. Er gilt als der Pilger, der um Christi willen närrisch geworden ist. Das Armenhospital des benachbarten Manresa ist seine nächste Station. 10 Monate bleibt er dort. Die Kranken im Spital und die Kinder auf den Straßen sind seine Freunde. Bald nennt man ihn im Städtchen den heiligen Mann. 10 Monate bleibt er. Es sind Wochen unvorstellbarer Heimsuchung und Gnade. Die versucherische Stimme flüstert ihm zu, wie kannst du dieses Leben noch 70 Jahre, die du zu leben hast, aushalten? Skrupel und Gewissensbisse quälen ihn. Hat er recht gebeichtet, sind seine Sünden tatsächlich getilgt? Sein vergangenes Leben der Sünde steht gegen ihn auf. Er liegt im Staub, Selbstmordgedanken peinigen ihn. Eile mir zu Hilfe, o Herr, denn ich finde kein Heil bei Menschen und Geschöpfen. Sollte ich auch einem Hündlein nachlaufen, um Hilfe zu finden, ich würde es tun. Die Heilung kommt, sanft, leise. Der barmherzige Gott befreit ihn. Die gequälte Seele atmet auf und die Gnade ist überströmend. Er empfängt Erleuchtungen über die Dreifaltigkeit, über das Schöpfungsgeschehen, über die Zusammenhänge des geistlichen Lebens. Es ist ihm, als würde er zu einem neuen Menschen, als erhielte er einen anderen Verstand. Tränen der Freude überwältigen ihn. Bis ans Ende seines Lebens werden seine Augen entsündet sein vom beseligenden Weinen vor Gott. Die Unterscheidung der Geister, schon anfänglich erkannt zu Loyola, vertieft sich und kann schließlich in die geistlichen Übungen einmünden, in dieses weltumwandelnde kleine Buch der Exerzitien, das man, wie von Balthasar sagt, nicht lesen kann, sondern machen muss. Es drängt ihn nach Jerusalem, zur ersehnten Wallfahrt ins Heilige Land. Am 4. September 1523 trifft er in Jerusalem ein. Einem Freund hat er später erzählt, wie damals ein verzehrendes Feuer der Liebe in seinem Herzen entbrannte. Mit Ergriffenheit sucht er die heiligen Stätten auf. Zweimal ersteigt er den Ölberg, um sich den Anblick der Fußspuren des Herrn ehrfürchtig einzuprägen. Und die Liebe drängt weiter. Er weiß, dass er den Seelen helfen will, aber noch ahnt er nur dunkel den weiteren Weg. Das Studium scheint ihm unentbehrlich, darum beginnt er, zurückgekehrt nach Spanien, mit 32 Jahren sich wieder auf die Schulbank zu setzen, um die Grammatik zu erlernen und um erste Lateinkenntnisse zu erwerben. Und die Liebe hält allem stand. Gefährten, die sich ihm anschließen, verlassen ihn wieder. Die Inquisition verdächtigt seine Seelsorgetätigkeit und wirft ihn mehrmals ins Gefängnis, weil man ihn für einen Sektierer und Heretiker hält. Er wird jedes Mal freigesprochen, sein inneres Sehnen nach Rettung der Seelen bleibt ungebeugt. In Paris schließlich, wo er von 1528 bis 1535 seine Studien fortsetzt, weitet sich der Weg. Seinen Namen ändert er in Ignatius, nach dem Märtyrerbischof der frühen Kirche. Er findet Gefährten, darunter den späteren Indienmissionar Franz Xaver, denen er je einzeln die geistlichen Übungen gibt und die er für den Weg der Armut und des Kreuzes erobern kann. Am Tag Maria Himmelfahrt 1534 besiegeln sie ihren Bund in der kleinen Märtyrerkapelle auf Montmartre mit einem feierlichen Gelöbnis. Sie wollen arm und keusch leben, den Seelen helfen und dazu ins Heilige Land ziehen. Sollten sie jedoch länger als ein Jahr auf die Überfahrt nach Palästina warten müssen, so wollen sie nach Rom gehen, um dem Papst zum Heil der Seelen zu dienen. Mit diesem Gelöbnis ist der Grundstein der späteren Gesellschaft Jesu gelegt, auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch niemand an eine Ordensgründung denkt. Aufgrund politischer Spannungen kommt die Wallfahrt ins Heilige Land nicht zustande. Neue Gefährten haben sich mittlerweile der kleinen Gruppe angeschlossen, die von Ignatius zur Seelsorgearbeit in einige wichtige Städte Italiens geschickt werden. Er selbst, der am Fest des heiligen Johannes des Täufers 1537 die Priesterweihe empfangen hat, macht sich einen Monat später mit zweien seiner Freunde nach Rom auf. In einem kleinen, halbverfallenen Kirchlein von La Storta öffnet sich über ihm der Himmel. Er sieht, wie Gott, der Vater, ihn Christus, seinem Sohn, zugesellt, so dass er daran nicht mehr zweifeln kann. Er weiß unverbrüchlich, dass er der arme, geschmähte und kreuztragende Christus ist, dem er und seine Gefährten zugesellt werden. Und Ignatius hört Jesus sagen: Ich will, dass du uns dienst. Im Gebet und in brüderlich ehrlicher Beratung beginnen die Freunde 1539 die Frage zu klären, ob sie weiterhin zusammenbleiben und einen Orden gründen sollen. Gründe und Gegengründe werden abgewogen. Am Ende der Zusammenkunft ist man sich einig und feiert den Entschluss zur Ordensgründung mit gemeinsamer Kommunion. Der Name des Ordens steht fest: Compagnia de Jesus, Gesellschaft Jesu. Am 27. September 1540 lässt Papst Paul III. Die Gründungsurkunde der Jesuiten ausstellen. Im darauffolgenden Jahr findet die Wahl des Ordensoberen statt. Alle wählen Ignatius, nur er selbst schreibt auf seinen Wahlzettel: Er wähle den, auf den die meisten Stimmen entfielen, sich selbst ausgenommen. Mit dem Hinweis auf Krankheit und sündigen Vorlebens versucht der Erschrockene, die Wahl abzulehnen. Aber ein neuerlicher Wahlgang hat das gleiche Ergebnis. Ignatius ist damit der erste General der Jesuiten. Die Jahre bis zu seinem Tod widmet sich Ignatius dem Werk. Nicht mehr er lebt, sondern Christus lebt in ihm. Die Menschen, die in seine Nähe kommen, spüren seine natürliche Hoheit und seine erhabene Menschlichkeit, seine Diskretion und seine Kraft. Sie merken das Licht, das ihn umgibt und dem sie sich nicht entziehen können. Er, der mit jeder Faser seines Leibes der Kirche gehört, mit der er mitfühlt und mitleidet, wird zum Vater seiner geistlichen Kinder. Die Gesundheit eines einzigen Mitbruders, so sagt er, sei ihm mehr wert als alle Schätze der Welt. Es kann sein, dass er, wenn er die verborgene Sünde eines Bruders erfüllt, hingeht, um diesem gefährdeten Bruder von seiner eigenen vergangenen Sündhaftigkeit zu erzählen, um so den Gefährdeten aus seiner Verstrickung zu befreien und zu öffnen für die Beichte. Da er, wie nur wenige, um den Abgrund der Sünde weiß, vermag er wegweisend, tröstend und streng fordernd, die ihm anvertrauten Seelen zu leiten. Die Schande gefallener Frauen quält ihn zutiefst. Eines Tages, noch in Paris, ist er bereit, sich bis an die Schultern in einen Teich zu stürzen, um einen Vorübergehenden, um dessen unkeusches Getriebensein zu einer Frau er weiß, dort abzupassen. »Geh nur hin«, ruft er dem Verführer zu, »ich aber will unterdessen hier mich so lange selbst peinigen und für dich leiden und büßen, bis Gott von seinem Zorn gegen dich ablässt und die drohende Strafe von dir abwendet.« Der Angerufene wendet sich daraufhin ab, schamerfüllt, und verlässt den Weg der Sünde. Dabei ist er, der diesen vollen Einsatz lebt, fast immer krank, von Magenschmerzen, Gallenkoliken heimgesucht, aber er schont sich nicht. Denn in seinen betenden Kämpfen hat er die zwei Banner geschaut, das Banner Christi und dasjenige des Widersachers. Und er hat auf immer die Wahl für Christus getroffen und dann alles hingegeben zur größeren Ehre Gottes. Als er am 31. Juli 1556 stirbt, stirbt er allein. Der Sekretär, den er darum bittet, er möge in den Vatikan gehen, um für ihn den Sterbesegen des Papstes zu erbitten, will ihm, da er keine akute Todesgefahr wahrnimmt, diesen Wunsch am nächsten Morgen erfüllen. Ignatius ist einverstanden. »Tut, wie ihr wollt, ich überlasse mich ganz euch.« Ein Mitbruder in der Kammer nebenan hört ihn um Mitternacht noch leise beten, »O mein Gott!« Im Morgengrauen findet man ihn sterbend, aber der Papstsegen erreicht ihn nicht mehr. Ignatius stirbt ohne die Sterbesakramente. 1609 wird er selig gesprochen, 1622 heilig gesprochen. Auf dem Siegel des heiligen Ignatius, das seit seinen Tagen Siegel und Wappen der Gesellschaft Jesu geblieben ist, stehen die drei Lettern IHS. Es sind die griechischen Anfangsbuchstaben des Namens Jesu. Hören wir noch ein paar Worte von ihm aus seinem Exerzitienbüchlein. Der Mensch ist geschaffen dazu hin, Gott, unseren Herrn, zu loben, ihn zu verehren und ihm zu dienen und so seine Seele zu retten. Die anderen Dinge auf Erden sind zum Menschen hin geschaffen, und um ihm bei der Verfolgung seines Zieles zu helfen, zu dem hin er geschaffen ist. Hieraus folgt, dass der Mensch sie so weit zu gebrauchen hat, als sie ihm zu seinem Ziel hinhelfen, und so weit zu lassen, als sie ihn daran hindern. Darum ist es notwendig, uns allen geschaffenen Dingen gegenüber gleichmütig zu machen, überall dort, wo dies der Freiheit unseres Wahlvermögens eingeräumt und nicht verboten ist, dergestalt, dass wir von unserer Seite Gesundheit nicht mehr als Krankheit begehren, Reichtum nicht mehr als Armut, Ehre nicht mehr als Ehrlosigkeit, langes Leben nicht mehr als kurzes und dementsprechend in allen übrigen Dingen einzig das ersehnend und erwählend, was uns jeweils mehr zu dem Ziel hin fördert, zu dem wir geschaffen sind.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.